Wir hören für die Predigt einen Abschnitt aus dem ersten Buch Mose, aus der Josefsgeschichte, dort im 50. Kapitel. Die Brüder von Josef aber fürchteten sich, als ihr Vater Jakob gestorben war. Und die Brüder sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie Josef sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Herr, so lass uns hören auf dein Wort, führ uns hin an dein Herz. Amen. Was ich da gerade eben aus der Bibel vorgelesen habe, das ist das letzte Kapitel in der Josef-Geschichte. Die Josef-Geschichte, die über eine ganze Reihe von Kapiteln in der Bibel im ersten Buch Mose erzählt wird. Hier ist es der Abschnitt, wo es darum geht, dass der Vater gestorben ist, der Vater von Josef, von seinen Brüdern, von seinen Geschwistern. Und in der Familie kommt noch einmal vieles hoch, was an Spannungen da ist. Und es kommt auch zu einer tiefgehenden Versöhnung. Wir werden davon hören. Das letzte Kapitel in einer Lebensgeschichte, so wie hier, Kapitel 50, das letzte Kapitel in einer Lebensgeschichte hat ganz oft für uns noch einmal Entscheidendes in sich. Da kam letzte Woche an meine Frau und mich ein Brief von einer guten Bekannten aus der ehemaligen Gemeinde. Ihre Mutter, die alt geworden war, ist gestorben und diese Bekannte von uns hat ihre Mutter begleitet in dieser ganzen letzten Lebensphase, die sehr lang ging, mit Krankheit, mit Fürsorge, mit Pflege. Und dann schreibt sie in ihrem Brief: Und jetzt, in dieser Zeit, gerade jetzt in der letzten Zeit, ist mir meine Mutter so nah gekommen, wie ich mir das ganze Leben über immer gewünscht habe und leider nie erfahren durfte. Jetzt sind wir uns so nahe gekommen. Und sie war so tief bewegt, diese Bekannte von uns, von dieser letzten Lebensphase, in der noch einmal so ganz Wichtiges hineinkam, an Versöhnung, an Herz füreinander, an Nähe, an Dasein. Die Josefsgeschichte. Wir hören also hier aus dem letzten Kapitel bei Josef. Ich gehe einmal davon aus, dass viele von uns die Josefsgeschichte kennen, auch die Konfirmanden. Wenn ihr euch erinnert, liebe Konfirmanden, liebe Präparanten, in der Grundschule ist normalerweise die Josefsgeschichte auf dem Lehrplan. Ich werde sie einmal so mit einigen Worten einfach zusammenfassen, damit wir wieder so miteinander drin sind bei dem, um was es da geht. Josef hatte 10 ältere Brüder und wohl auch einige Schwestern, von denen aber in der Bibel sehr wenig erzählt wird. Es geht vor allem immer wieder um die Brüder bei Josef. Also 10 ältere Brüder und später kam noch ein jüngerer Bruder, der Benjamin, für den Josef in der Familie dazu. Also eine richtig große Familie mit 12 Brüdern und noch Schwestern, von denen wir die Anzahl nicht wissen. Eine wirklich große Familie. Und da wird es immer spannend. Die Bibel erzählt also hier auch von einer Familiengeschichte. Wenn man da genauer hineinschaut, muss man sagen, so mit unseren heutigen Worten, es war damals bei dieser großen Familie ein Patchwork, eine Patchwork-Familie, zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Beziehungen. Der Vater, Jakob, hatte Kinder von 4 Frauen und die lebten alle zusammen. Der Vater Jakob mit diesen 4 Frauen und mit den Kindern, die da waren. Also es gab eine Menge Halbgeschwister in dieser Familie und auch eine Menge Spannungen unter den Frauen, genauso wie unter den Kindern. Bei seinem Sohn Josef machte der Papa, der Jakob, einen verheerenden Erziehungsfehler. Er zog diesen Sohn Josef den anderen vor. Er hatte ihn lieber, so heißt es in der Bibel, als die anderen Söhne. Warum? Weil dieser Sohn Josef der erste Sohn von Jakobs Lieblingsfrau war. Er hatte ja 4 Frauen, aber Rahel war die Frau, an der schon immer am meisten sein Herz hing und der erste gemeinsame Sohn Josef. Und dann war er so als Vater ganz für diesen einen Sohn da und die anderen haben das gespürt. Der Vater ist ja viel mehr für den Josef da als für uns. Wir denken einmal ein bisschen an unsere Familien, wer hier so alles Geschwister hat und wir wissen das oder auch wer als Eltern eben Kinder hat, wir wissen das, es ist immer schwierig, wenn Kinder ungleich behandelt werden. Allerdings muss man auch dazu sagen, man kann Kinder gar nicht immer gleich behandeln. Jedes Kind braucht ja auch das, was für dieses Kind wichtig ist. Wenn ein Kind in irgendeine Situation kommt, wo es einfach mehr Unterstützung braucht, dann werden die Eltern auch da mehr Unterstützung geben an dieser Stelle, als sie es anderen Kindern geben, die diese Unterstützung nicht brauchen. Aber jedes Kind muss spüren, auch wenn da unterschiedlich gehandelt wird, jedes Kind muss spüren, dass es gleich viel wert und gleich lieb in den Herzen der Eltern ist. Das ist wichtig. Bei Josef war das nicht so. Er war Papas Lieblingssohn. Genesis 37, Vers 3, Jakob hatte Josef lieber als alle seine Söhne und er machte ihm einen bunten Rock. Der bunte Rock hört sich für uns jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, es ist kein Schottenrock oder irgendwas, sondern das war so ein Festkleid, also wirklich ein richtig wertvolles, teures Gewand, das der Vater seinem Sohn Josef schenkte, den anderen nicht. Und dann ist schon klar, wie da immer mehr Neid und Ablehnung auch unter den Geschwistern hochkocht. Und dann machte der Vater noch einen Fehler. Er setzte seinen Sohn Josef, der damals vielleicht so 16, 17 Jahre alt war, er setzte ihn dafür ein, dass er die anderen Brüder immer beobachtete, wenn die so bei ihren Arbeiten waren, und sollte dann dem Vater Bericht geben, ob die auch alles richtig machen. Also Josef wurde auch noch hineingestellt in die Rolle des Petzers. Er petzte vor seinem Vater, wie es denn mit den anderen Brüdern ist. Dann wird weiter erzählt in der Josefsgeschichte. Der Neid und der Hass unter den Brüdern auf Josef wurde eigentlich immer stärker. Und als sie einmal allein mit Josef auf einem Feld waren, weit weg von zu Hause, dort, wo sie die Tiere gehütet haben, als sie da alleine mit Josef waren, da hat es die Brüder gepackt. Sie haben ihren jüngeren Bruder genommen und haben ihn zusammengeschlagen und geprügelt. Und es ist Blut geflossen. Und es wäre um Haaresbreite dazu gekommen, als sich diese ganze Wut entladen hat auf den Bruder, dass dieser Josef totgeschlagen worden wäre. Beinahe. In Geschwisterkonstellationen, im Geschwisterkreis ist ja oft so, dass der Erstgeborene oder die Erstgeborene, also das älteste Kind, oft eine besondere Verantwortung spürt unter den Geschwistern. Bei orientalischen Familien noch viel mehr. Da tragen die wirklich viel Verantwortung, diese erstgeborenen Kinder für die anderen. Und so war es auch hier, bevor Josef von seinen Brüdern totgeschlagen wurde, ergreift der Erstgeborene, der Älteste, das war Ruben, das Wort und sagt, hört auf, wir schlagen ihn jetzt nicht tot. Wir können doch nicht sein Blut an unseren Händen da kleben haben. Und dann einigen sie sich darauf, dass sie den Josef, den sie schon richtig zusammengeprügelt haben, dass sie ihn in ein leeres Wasserloch hineinwerfen, dort wo sie sind, draußen auf dem Feld. Da liegt er drin, ganz unten. Ist er jetzt der Sohn, der immer ganz oben stand in der Familie? Jetzt haben sie ihn da, wo sie ihn haben wollten, ganz unten im Loch. Und dann wird erzählt in der Bibel, dann sahen die Brüder, dass irgendwo in der Nähe eine Karawane vorbeigezogen ist. Das waren Sklavenhändler. Sie haben das erkannt und sie haben gesagt, machen wir doch Folgendes, wir verkaufen unseren jüngsten Bruder als Arbeitskraft an diese Sklavenhändler. Da kriegen wir was für ihn. 20 Silberstücke haben sie bekommen, ungefähr 1600 Euro für ihren jüngsten Bruder. So haben sie ihn verkauft. Als Arbeitskraft, als Sklave an diese Menschenhändler. Und Josef wurde fortgeschleppt. Was haben die Brüder gemacht? Die haben ihm vorher, bevor sie ihn da verkauft haben, natürlich sein schönes Kleid vom Papa, vom Körper gerissen, haben dieses Kleid in Tierblut eingetaucht, haben es zurückschicken lassen an den Vater mit der Botschaft, es tut uns so schrecklich leid, aber dein Sohn Josef ist Opfer von einem furchtbaren Unglück geworden, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Und nur das Kleid hier ist noch übrig geblieben, blutverschmiert. Diese Nachricht bringen sie dem Vater und dieses blutverschmierte Kleid. Der Vater Jakob versinkt in tiefste Trauer. Sein Sohn, an dem so sehr sein Herz hing, ist tot, ist nicht mehr da. Und dann heißt es in der Bibel, Genesis 37, Vers 35, und alle seine Söhne, also da waren die Söhne wieder daheim, die ganzen Brüder, alle seine Söhne und Töchter kamen zum Vater, um ihn zu trösten. Stellen Sie sich mal diese Scheinheiligkeit vor. Da schlagen die Brüder den Josef zusammen, verkaufen ihn für 1600 Euro und dann trösten sie den Vater über diese Lüge, dein Sohn ist tot und ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Es gibt manchmal in den Familien richtig dunkle Geheimnisse. Das ist mir leider in der Seelsorge wirklich schon öfter begegnet. Es gibt manchmal in Familien dunkle Geheimnisse, die jahrzehntelang dunkle Geheimnisse bleiben wie Tretminen unter einem Boden. Und jeder läuft immer außen rum, dass ja nicht dieses Geheimnis irgendwann mal explodiert. In manchen Familien ist das sexueller Missbrauch, in manchen Familien ist das Gewalt, in manchen Familien ein außereheliches Kind, totgeschwiegen, alles totgeschwiegen. Und dann tut man so nach außen, als wenn die Familienwelt in Ordnung wäre. Sie kamen zum Vater, ihn zu trösten. Wie geht es bei Josef weiter? Josef wird von diesen Menschenhändlern wieder weiter verkauft, wahrscheinlich gewinnbringend in Ägypten an einen Herrn, der einen reicheren Haushalt hatte, einen großen Haushalt hatte. Und dann heißt es in der Bibel, und der Herr war mit Josef. Gott war mit Josef, obwohl Josef so tief unten war. Gott ist mitgegangen, auch in die Tiefe. Der Herr war mit Josef. In diesem Haus, in dem er als Sklave zunächst aufgenommen wird, merken die Hausbewohner und der Hauseigentümer schnell, der Josef ist einer, der ist sehr begabt, ist auch ein hübscher junger Mann, auf den kann man sich verlassen. Und Josef bekommt immer mehr Verantwortung zugetraut. Er bekommt dann eine bessere Stellung in dem Haus, viel besser als ein Sklave. Aber irgendwann wird er von der Frau des Hauses, von der Frau des Eigentümers des Hauses, wird er angeklagt wegen sexueller Belästigung. Dieser Josef hat mich sexuell belästigt, obwohl es gar nicht stimmt. Josef landet im Gefängnis, wieder ganz unten. Dann erzählt die Bibel weiter, dadurch, dass Josef eine besondere Gabe hatte, er konnte gut Träume auslegen, auch für andere, wird er irgendwann zum Pharao gerufen, zum Höchsten in Ägypten, der schlimme Träume hatte und Josef kann diesem Pharao seine Träume deuten. Und der Pharao ist so begeistert, dass Josef aus dem Gefängnis geholt wird und wird zum zweithöchsten Mann in ganz Ägypten. Finanzminister. Er bekommt Verantwortung über das, was in Ägypten da ist. An Hab und Gut. Ich fasse weiter kurz zusammen. Dort, wo die Brüder leben und der Vater Jakob, in Israel entsteht eine Hungersnot. Es gab Getreideausfall, Ernteausfall, Mangel an Getreide, Hungersnot. Die Brüder entschließen sich, nach Ägypten zu ziehen, um dort Getreide einzukaufen. Und dort begegnen sie ihrem Bruder Josef nach Jahren wieder zum ersten Mal und sie erkennen ihn nicht. Josef steht vor ihnen als der, der in Ägypten große Macht bekommen hat, der Herr über das Getreide ist, und er redet mit den Brüdern, die Getreide haben wollen. Jetzt kann man sich überlegen, wie reagiert jetzt so einer, der von seinen Brüdern zusammengeschlagen worden war, verkauft worden war, von seiner Familie hinausgeschmissen worden war, und jetzt stehen die Brüder wieder vor ihm und bitten ihn um etwas. Wie reagiert er? Da steht die Rache bei uns Menschen ganz oben. Jetzt ist der Punkt, wo ich es meinen Brüdern heimzahlen kann. Jetzt sollen die mal sehen, was sie mir damals angetan haben. Josef rächt sich nicht, er reagiert nicht so. Und da wird eben deutlich, dass Gott sein Herz regiert. Josef hilft tatsächlich seinen Brüdern mit Getreide, er schickt sie wieder nach Hause. Und später erst gibt er sich seinen Brüdern zu erkennen, damit sie wissen, ja, tatsächlich, er ist es, der Josef, den wir damals verprügelt und verkauft haben. Schließlich geht es so weiter, dass Josef darum bittet, dass der Vater und die Brüder und auch der jüngste Sohn, der Benjamin, der bei seinem Vater zu Hause gelebt hat, dass die alle nach Ägypten kommen und sollen dort gut versorgt werden. 17 Jahre später, nachdem dann der Vater Jakob, die Brüder in Ägypten sind, 17 Jahre später stirbt der alt gewordene Vater Jakob. Jetzt sind wir da, wo unser Kapitel hineinspricht, das ich vorhin gelesen habe. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater Jakob gestorben war. Und sie sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns jetzt alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Also dieses dunkle Geheimnis, diese Tretmine, das kam ja jetzt alles ans Licht. Und jetzt haben natürlich die Brüder Angst, nachdem der Vater gestorben war. Jetzt wird sich Josef endgültig an uns rächen. Wahrscheinlich hat er bisher seine Wut noch zurückgehalten, nur um des Vaters Willen, damit der Vater nicht noch mehr leiden muss. Die Brüder merken, was sie da für eine Schuld auf sich geladen haben. Und Schuld kann nur aus dem Weg geräumt werden bei uns Menschen, auch unter Geschwistern, auch in der Familie, wenn wir sie wirklich eingestehen. Wenn einer dem anderen sagt, auch in der Familie, das tut mir unendlich leid. Das war so bitter falsch, was ich da gemacht habe. Nur dann kann es auch wieder zu einer Versöhnung kommen. Die Brüder von Josef entscheiden sich nun, dass sie diesen Schritt gehen wollen, diesen Schritt der Versöhnung, des Vergebens. Sie sind erst noch ganz zögerlich, wahrscheinlich auch ängstlich. Deswegen heißt es in der Bibel, sie ließen Josef etwas ausrichten. Also sie haben noch nicht den Mut, selbst vor ihn hinzutreten und zu sagen, Josef, wir waren es damals und das war alles so verkehrt. Sie ließen ihm sagen, was sie falsch gemacht haben. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben einen Streit mit einem Geschwisterteil in Ihrer Familie und dann kommt irgendein Bekannter und sagt, also dein Bruder oder vielleicht auch deine Schwester lässt dir ausrichten, es tut ihm oder ihr leid. Wie würden Sie da reagieren? Dann würden Sie vielleicht sagen, ja, das ist gut, gut, dass ich jetzt mal höre, dass es meinem Bruder oder meiner Schwester leid tut. Aber wahrscheinlich wäre der zweite Wunsch, bitte der Bruder oder die Schwester soll auch selbst kommen und das selbst mir sagen, nicht nur ausrichten lassen. Aber das dauert noch ein Stück, bis die Brüder dann selbst zu Josef gehen. Und dann lassen sie noch was ausrichten, sie lassen nämlich ausrichten, unser Vater Jakob, der hat befohlen vor seinem Tod und hat gesagt, ihr sollt zu Josef sprechen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Also sie lassen auch noch ausrichten, wir wollen Verzeihung auf Befehl, weil es der Vater ja befohlen hat. Der Vater hat gesagt, wir sollen dich um Verzeihung bitten. Sie sagen nicht, wir wollen, sondern der Vater. Das ist so ein bisschen ähnlich, habe mich daran erinnert, wie manchmal früher bei unseren Konfirmanden, die Älteren haben es vielleicht so erlebt, dass da die Kirche gesagt hat vor der Konfirmation, jetzt musst du zu deinen Eltern gehen, lieber Konfirmant, und musst Abbitte tun. Und dann gehst du zu deinen Paten und musst Abbitte tun. Also sie um Verzeihung bitten für das, was du nicht gut gemacht hast. Das war so Verzeihung auf Befehl. Aber wenn es wirklich um Versöhnung gehen soll, um echte Vergebung, dann muss das schon auch aus dem eigenen Herzen kommen, nicht auf Wunsch oder Befehl eines anderen. Und dann endlich kommt es dazu, dass die Brüder sagen, vergib diese Missetat uns. Nicht, weil es der Vater gesagt hat. Nicht irgendein Bote bittet um irgendwas, sondern vergib's uns. Und sie fallen vor Josef nieder. Josef weinte, heißt es da, weil er gemerkt hat, was da in seinem Leben alles so furchtbar war. Jetzt kommt es auch zu einer Offenheit. Jetzt kommt es zu der Bitte um Versöhnung, um Verzeihung, um Vergebung. Er weint, weil er merkt, es ist jetzt ehrlich gemeint von seinen Brüdern. Und sie sagen sogar noch, die Brüder, vergib diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Josef, bitte denk dran, wir alle gehören ja zu dem einen Gott, an dem wir glauben. Josef sagt zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Das ist wichtig, wenn jetzt Josef gesagt hätte, ich stehe an Gottes Statt, ich fälle jetzt das Urteil, wäre vielleicht wirklich noch einmal die Rache durchgebrochen. Aber er weiß, er hat es jetzt vor Gott zu verantworten. Und deswegen vergibt er auch und verzeiht seinen Brüdern, was sie ihm getan haben. Es wird nicht heimgezahlt, es wird vergeben. Das tut uns so unendlich gut. Und am Ende von dem allem, was da erzählt wird von der Josefsgeschichte, sagt dann Josef noch zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Da kann sogar einer am Ende seines Lebens noch einmal seinen ganzen Lebensweg ein Stück anders sehen. Ja, da war viel Böses drin, da war viel Tiefe drin, da war viel Leid drin, da war Blut drin. Und trotzdem hat Gott aus alledem, aus all dem Bösen noch etwas Gutes gemacht. Das Böse, was geschehen ist, wird nicht einfach verschönt, sondern es wird Böses genannt. Und trotzdem hat Gott daraus noch Segenswege gemacht. So sieht das der Josef über seinem Leben. Alle Schuld, die da war, hat letztlich zur Vergebung geführt. Die Tiefe hat ihn dahin gebracht, dass sein eigener Stolz, den er hatte, gebrochen ist. Die Angst, die er in seinem Leben gespürt hatte, hat ihn zum Vertrauen auf Gott gebracht. Die Versuchungen, die er erlebt hat, haben ihn dazu geführt, dass er Gottes Gebote schätzen gelernt und gehalten hat. Das Fallen hat ihn dahin gebracht, dass er mit Gott wieder neu aufstehen durfte. Versöhnung am Ende auch mit dem eigenen Lebensweg. Über der eigenen Lebensgeschichte sehen, dass Gott dennoch gesegnet hat. Ich weiß, dass die Predigt heute ein bisschen länger ist. Ich möchte enden mit etwas, was der, von dem wir vorhin ein Lied gesungen haben, Manfred Siebald, ein jeder trage die Last des anderen, was dieser Manfred Siebald als Lied für seinen Vater Friedrich geschrieben hat, als der 90 wurde. Er hatte sich vorher mit seinem Vater unterhalten über das Leben des Vaters und dann kam dieses Lied heraus zum 90. Geburtstag. Ob denn nicht dieses lange Leben auch manchmal hart und dornig war, möchte ich gern von meinem Vater wissen. Und ich sehe schon, er nickt. Ja, manchmal ist es schwer gewesen, dann wieder unberechenbar und manchmal spielte es auch einfach nur verrückt. Er blickt zurück auf Kinderjahre, da blieb der Teller manchmal leer. Er musste viel zu früh auf eigenen Füßen stehen. Es platzten manche Lebensträume. Man schob ihn hin und zog ihn her. Erst heute kann er einen Plan in allem sehen. Es war ein dennoch schönes Leben. Wie er das sagt, so ist es wohl. Ein Leben voller Wunder Gottes ist doch am Ende wundervoll. Dann kam der Krieg und riss die Völker in tiefe Ängste, Leid und Tod und zog auch ihn in seinen Strudel mit hinein, dass er in Schrecken und Gefahren bewahrt geblieben ist durch Gott. Das fiel ihm erst viel später, dann im Rückblick ein. Noch einmal hat er nach dem Wahnsinn des Krieges und dem Verderben Tritt gefasst und für die Menschen, die er liebte, sich geplagt. Und irgendwann begann sein Glaube. Er brachte seine Lebenslast zu Gott und hat mit ihm den Neubeginn gewagt. Ob denn nicht mancher seiner Wünsche noch unerfüllt geblieben ist, da denkt er nach. Und dabei lächelt er zugleich, ja sicher, Träume bleiben immer. Doch es gibt nichts, was er vermisst. Wo Gott ein Leben mit sich füllt, da wird es reich. Es war ein dennoch schönes Leben. Wie er das sagt, so ist es wohl. Ein Leben voller Wunder Gottes ist doch am Ende wundervoll. Gott gedachte es gut mit mir zu machen. Amen.